Ich predige über Markus Kapitel 10, Vers 1 bis 12. Markus Kapitel 10, Vers 1 bis 12. Jesus bricht von dort auf und nimmt seinen Weg jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa, und wieder läuft eine Volksmenge bei ihm zusammen, und er lehrte sie wieder, wie er gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ob es dem Mann erlaubt sei, seine Frau zu entlassen. Da antwortete er und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Da sprach Jesus zu ihnen: Mit Rücksicht auf die Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot vorgeschrieben. Vom Anfang der Schöpfung aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Somit sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und zu Hause fragten ihn die Jünger wiederum darüber, und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Wir haben hier vorne sehr schöne Blumen stehen, die von einer Hochzeit stammen gestern. Und wir freuen uns einmal über die beiden, die da zusammen begonnen haben, zum anderen auch über diese schönen Blumen. Wenn sie allerdings nächste Woche wiederkämen und die Blumen hier immer noch stehen würden, würde sich wahrscheinlich das Bild etwas verändert haben, sodass die Freude nicht mehr allzu groß wäre über diese Blumen. Höchstens ein Teil davon würde es schaffen, bis dahin ordentlich auszusehen. Mit unserer Liebe ist es manchmal ganz ähnlich. So junge Leute sind normalerweise hübsch, attraktiv, sportlich, vital. Und wenn so eine junge Partnerbeziehung anfängt, strahlt sie meistens eine gewisse Freude aus. Wenn es dann weitergeht, dann verändert sich das manchmal, sodass man merkt, die Beziehung fängt an, welk zu werden, und da sind durchaus auch Probleme drin. Bis dahin, dass irgendjemand sagt: Ja, ich werfe meine Ehe auf den Müll, so wie man diese Blumen irgendwann wegwerfen wird. Sicher sind heute Morgen Menschen unter uns, denen es ähnlich gegangen ist oder die das selbst tun mussten oder wollten. Jesus spricht hier von der Ehe, weil ihm die Frage nach der Scheidung gestellt wird. Ihm wurde die Frage gestellt, nicht als seelsorgerliche Frage, sondern um ihn reinzulegen. Vielleicht würde er sich ja in irgendwelche Widersprüche verwickeln, vielleicht könnte man ihm eine Feindschaft gegen den Herodes anhängen, denn dieser Landesfürst war ja geschieden. Also irgendwie könnte man das vielleicht auswerten gegen ihn. Jesus fragte aber sie selbst, was denn so in der Bibel stünde bei Mose, was Mose geboten hat. Und da war klar, Mose hatte erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben. Aber Jesus sagt, von Anfang der Schöpfung an war es nicht so, sondern da hieß es, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Fangen wir bei dem Positiven an. Nämlich, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und seiner Frau anhängt. Das heißt, mit ihr zusammen eine Lebensgemeinschaft bildet. Ich sagte gestern, das ist sicher nach dem Geschenk des ewigen Lebens das schönste Geschenk auf der Erde, einen Partner zu haben, mit dem man sich versteht und ergänzt und austauscht, zusammenarbeitet, zusammen eine Familie gründen kann und von Gott gesegnet wird. Das ist sicher das schönste Geschenk. Und ich finde es gut, wenn man dieses Ziel im Auge hat, auch als junger Mensch, einmal einen Partner zu haben, mit dem man sich versteht. Ein Psychologe sagte, die Eheschließung sei der egoistischste Akt. Ich fand das eigentlich erst verblüffend, dann habe ich ihm zugestimmt. Das heißt, ich suche den Partner heraus, der am besten zu mir passt. Und das ist ja durchaus positiv zu sehen, um in dieser Ehe mit ihm auszukommen. Dazu muss ich Vater und Mutter verlassen, das heißt mich von ihnen loslösen und hoffentlich lassen sie auch mich los. Viele von uns sind schon seit Jahren verheiratet, aber ihre Eltern leben noch und manche hat mit diesen Eltern durchaus fragende Probleme. Ist die Frage, was bedeutet es, sich von den Eltern zu lösen? Das heißt nicht, dass man ihnen vor Schienbein tritt und sagt, ich habe jetzt mit euch nichts mehr zu tun, sondern dass man von ihnen loskommt, ganz positiv. Vater und Mutter verlassen, um an seiner Frau zu hängen, bedeutet jetzt in erster Linie zu seiner Frau zu gehören und dann kommt lange gar nichts. Und irgendwo kommen auch die eigenen Eltern, nicht um sie zu entehren, aber um einfach zu sagen, die Partnerschaft gilt jetzt ganz und ausschließlich dem eigenen Ehepartner. Vater und Mutter verlassen kann bedeuten, dass man 3 Kilometer weit wegzieht, es können aber auch 300 sein. Und wo einer den anderen nicht loslässt, entstehen Schuldgefühle, weil man sich aneinander bindet. Sehr interessant, wir möchten im Leben immer das Beste. Wir möchten das Leben bewahren. Aber gerade dadurch, dass ich zum Beispiel einen Familienangehörigen nicht loslasse, ruiniere ich sein Leben, ruiniere ich unsere Beziehung zueinander, schädige ich dessen Ehepartner. Und deshalb wäre es wichtig, als Eltern Kinder loslassen zu können. Und als Kinder wäre es gut, von den eigenen Eltern loszukommen, um in Jesus frei zu sein, für seinen eigenen Partner. Hier heißt es, die beiden würden ein Fleisch werden. Ein Fleisch, damit ist nicht nur diese vorübergehende körperliche Gemeinschaft gemeint. Ich verglich das mit mir selbst. Meine 90 bis 300 Billionen Körperzellen bestehen alle aus 46 Chromosomen. Und die sind gemischt von meinen Eltern. Von jeder Seite kamen 23. Und ich kann das nicht wieder entmischen und sagen, also das Erbgut meiner Mutter würde ich gerne zurückgeben und dafür von meinem Vater nochmal 23 Chromosomen haben oder umgedreht, das geht nicht. Ich kann das nicht wieder auseinander dividieren und wer das versuchen würde, würde mich umbringen. So sagt Jesus, ist die Ehe, sie ist ein Fleisch, das heißt eine Einheit, die lebt. Und deshalb kann ich sie nicht wieder in diesem Sinne auseinander trennen und auflösen. Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Es ist gut für seinen eigenen Partner täglich zu danken, solange er lebt. Manche Leute fangen an zu jammern, wenn er gestorben ist. Das ist sehr verständlich. Aber besser ist es, jeden Tag für ihn zu danken und im Rückblick dann noch einmal für ihn zu danken, dass er da war. Ehe ist ein Geschenk Gottes und kann letztlich nur in der Kraft Gottes gelebt werden. Gottes Geschenke sind immer nur in seiner Kraft auszuleben. Nun ist die Ehe vom Scheitern bedroht, das weiß jeder von uns. Und wir sollten kurz darüber oder auch länger nachdenken. Was sind Ursachen für ein Scheitern der Ehe? Was ist Ursache für Ehebruch? Zunächst möchte ich sagen, dass es wichtig ist, wie ich als junger Mensch lebe. Mancher junge Mensch bricht die Ehe, noch bevor er überhaupt verheiratet ist. Vielleicht bricht er die Ehe sogar mit dem Partner zusammen, den er später einmal heiraten wird. Und zwar bricht er das Prinzip der Ehe in der Bibel. In der Bibel ist die Reihenfolge, Vater und Mutter verlassen, seinem Weib anhangen, das heißt sie zu lieben, und dann mit ihr ein Fleisch zu sein. Heute wird die Reihenfolge oft umgedreht. Das heißt, da kennen sich Leute wenige Stunden, manchmal sind es wenige Tage oder wenige Monate. Und dann sind sie körperlich zusammen und ziehen oft sogar möglichst bald auch zusammen. Häufig sogar gegen den Willen eines oder beider Elternteile. An der Stelle wird also das, was in der Bibel immer nur in Verbindung mit der Ehe erwähnt wird, davor gesetzt. Und insofern wird eigentlich dieses biblische Prinzip Ehe gebrochen. Nicht mit einem anderen Partner, sondern als das, worum es geht. Hier wird die Reihenfolge umgedreht. Erst Sex, dann verlassen und schließlich vielleicht anhangen, vielleicht auch nicht. An der Stelle war vor einigen Jahren eine Umfrage, wer das akzeptieren könnte, dass man ohne Trauschein zusammenlebt. Es waren ungefähr 96%, die das akzeptiert haben. An der Stelle muss man sagen, dass Leute, die mit Jesus leben und es vielleicht etwas anders sehen, absolute Außenseiter sind in unserer Gesellschaft. An diesem Punkt. Es gibt so ein Kinderlied, es heißt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. An dieser Stelle ist es absolut notwendig, wenn ich mit Jesus unterwegs sein möchte. Und ich werde auf ziemlich großes Unverständnis stoßen bei vielen, die diese Lebenseinstellung nicht verstehen möchten. Die umgedrehte Reihenfolge, erst Sex, dann die Eltern verlassen, um mit dem Partner zusammenzuwohnen, wird meistens begründet damit, dass man sich besser prüfen kann, wenn man schon zusammen ist. Ich habe das zwar nicht ausprobiert, aber ich meine, dass das vielleicht ein Irrtum ist. Wie soll ich mich noch prüfen, wenn ich mich schon an einen Partner gebunden habe? Wie soll ich mich noch prüfen, wenn ich mich schon an einen Partner gebunden habe? Ich bin gar nicht mehr frei dazu. Ich kann mich höchstens noch trennen von ihm. Und das ist eigentlich schon so eine Vorscheidung fast. Nicht ganz. Die eigentliche Prüfungszeit wird oft auf wenige Tage verkürzt, nämlich die Zeit, wo man sich noch nicht an ihn gebunden hatte. Und deshalb ist man oft noch unüberlegter in dieser Partnerschaft, die man jetzt zur Probe eingeht. Ich weiß, dass Jesus durch eine Partnerschaft aufwerten kann, indem er sie durch Vergebung reinigt und dass auch seine Ehe Bestand haben kann, wenn sie gegründet wird. Aber sie hätte wahrscheinlich besser beginnen können. Jesus schenkt Vergebung, er richtet uns nicht, er richtet uns auf. Aber es ist trotzdem gut, seine Maßstäbe kennenzulernen, weil er uns die Wurst vom Brot nicht klaut, sondern drauflegt. Und die zwei Glücksbringer in unserer Gesellschaft, Sexualität und Geld, müssten ja eine unwahrscheinliche Wirkung haben in unserer Gesellschaft, wenn man sie damit vergleicht, wie häufig sie eingesetzt werden. Ich weiß nicht, wie Ihr Bekanntenkreis aussieht und welche Menschen Sie kennen. Ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Gesellschaft unbedingt glücklich ist, obwohl diese Glücksbringer ständig eingesetzt werden. Neuerdings haben sie einen kleinen Knacks gekriegt. Da gibt es so eine heimtückische Krankheit, so eine Immunschwäche, die gerade bei Partnerwechsel übertragen werden kann, vielleicht auch durch andere Dinge. Die haben der Freude einen ganz kleinen Dämpfer aufgesetzt, aber vielleicht hat Gott auch damit irgendetwas vor. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Das ist an der Stelle sicher sehr notwendig. Auch manche Christen schwimmen an der Stelle leider mit dem Strom. Und das bedeutet, dass sie ihre Freude an Gott verlieren, dass sie ihre Vollmacht verlieren. Sie verlieren nicht ihr Christsein, aber sie verlieren all das, was sie bisher positiv empfunden haben in der Beziehung zu Jesus und müssen es vielleicht später erst wieder aufbauen lernen. Gute Ehepaare wurden befragt, was so das Geheimnis ist, dass sie eine gute Verbindung haben. Und meistens haben sie gesagt, wir verbringen viel Zeit miteinander. Wir sprechen gerne miteinander. Und an der Stelle ist die Frage an alle unter uns, die verheiratet sind: Wie sieht es aus mit der Zeit füreinander und mit dem Gespräch? Manche sagen, ach, es kommt nicht auf die Länge der Zeit an, nur auf die Intensität. Das ist sicher nicht ganz falsch, aber wie soll ich in 5 Minuten ein gescheites Gespräch führen? Das ist absolut unmöglich. Ich brauche etwas mehr Zeit. Entschuldigung, ich brauche auch etwas mehr Ruhe. Das wäre mir sehr lieb. Es war also der Gesichtspunkt der Zeit. Und an der Stelle kann man auf Scheidungsgründe eingehen, die natürlich ganz verschieden sind. Weshalb Frauen von ihren Männern weggehen, hängt manchmal mit diesem Problem der Zeit zusammen. Man hat so wenig Zeit füreinander, dass man sich letztlich entfremdet. Und wenn dann plötzlich jemand auftaucht, mit dem man vielleicht länger zusammen ist als Kollegin am Arbeitsplatz, 8 Stunden am Tag oder 9, dann kann es sein, dass man plötzlich hier merkt, wie die Sympathie immer größer wird, weil auch die Zeit miteinander viel stärker ist und schließlich die ganze Sache einen Knacks kriegt und dieser neue Partner als Keil in dem Sprung der alten Ehe steckt und sich dieser Sprung nicht mehr schließen kann. Das haben viele schmerzlich erfahren. Manchmal fängt es damit an, dass man keine Zeit füreinander hat. Bei Männern spielt oft Alkohol eine Rolle, weshalb Frauen sich von ihnen trennen, zusammen mit Brutalität. Viele Partner werden geschlagen, auch hier in Obertshausen. Manche Frauen wurden von ihren Männern schon fast erwürgt. Häufig ist Unverständnis da für das, was eine Frau erfreuen würde. Ja, das ist etwas, was den Mann betrifft, ist also einmal Alkohol, Frage der Zeit, Brutalität und häufig Unverständnis für das, was eine Frau wirklich erfreuen könnte. Bei der Frau scheint mir häufiger die Frage der Unordnung wichtig zu sein, dass das Essen nicht zur richtigen Zeit auf dem Tisch steht und der Mann sich dadurch unwohl fühlt, dass sie mit dem Haushaltungsgeld nicht auskommt, sondern es zu früh für zu teure Dinge ausgibt und es von daher immer irgendwo etwas klemmt und nicht so richtig gemütlich ist. Dass sie vielleicht auch keine Ordnung hat, wie sie die Wäsche verwaltet oder die Wohnung aufräumt, dass sie das gerade immer dann macht, wenn ihr Mann nach Hause kommt und er sich unwohl fühlt. Für beide gemeinsam ist sicher die Frage des Machtkampfes. Es gibt ja heute die Emanzipation, wo man sagt, die Frau ist absolut gleichwertig und sollte die gleichen Rollen spielen dürfen wie der Mann. Es gibt dann so eine Ehe wie ein Drachen mit zwei Köpfen. Ich finde es immer interessant, bei der Fahrschule ist in diesem Auto ziemlich viel doppelt. Da gibt es also zweimal das Kupplungspedal, zweimal die Bremse, es gibt zweimal die Spiegel, aber nur einmal das Lenkrad. Ich würde mich in kein Auto setzen, in dem es zwei Lenkräder gibt, die unabhängig voneinander auf die Räder einwirken könnten. Es sei denn, das wären geübte Akrobaten, dann würde ich es vielleicht versuchen. Viele Ehen sind wie ein Auto mit zwei Lenkrädern, in einem täglichen Machtkampf und der nächste Unfall ist immer schon vorprogrammiert, weil der eine sagt, hier geht's lang und der andere dort und schon sind sie irgendwo aufgelaufen. Das biblische Modell hat nur ein Lenkrad und das ist in der Hand des Mannes. Er ist der Kopf der Ehe und die Frau ist ihm zugeordnet. Es ist kein Bild der Tyrannei. Die meisten versuchen sich biblische Bilder mit einem unbiblischen Leben vorzustellen und dann wird das eine Katastrophe. Man kann biblische Bilder sich nur mit göttlichem Leben vorstellen, dass sie auch funktionieren. Und deshalb wäre für dieses Bild zum Beispiel wichtig, dass beide Partner ihr Leben diesem wunderbaren Gott überhaupt öffnen, sodass das anfangen kann zu funktionieren. Der Mann sollte die Ehe verantworten, das heißt nicht, dass er alle Entscheidungen trifft, aber er sollte das alles verantworten. Lernen und auch können. Jesus bringt hier die Ehescheidung in Verbindung mit der Härte des Herzens. Griechisch heißt es Sklerokardia. Sie kennen dieses Wort Sklerose. Das steckt da drin. In dem Wort Sklerose ist immer eine Verhärtung drin. Es gibt so eine Alterssklerose, wo zum Beispiel Menschen auch als Persönlichkeit sich verändern, mit der Zeit nicht mehr richtig umgehen können, das Geld zu frei verschenken oder immer meinen, sie würden bestohlen, wo sie ihre Körperfunktion nicht mehr kontrollieren können. Es gibt in der Medizin, ließ ich mir sagen, auch eine Koronarsklerose, also eine Herzverhärtung, die führt normalerweise zum Herzinfarkt und dann zum Tod. Und sowas meint Jesus hier. Er spricht von einer Sklerose des Herzens, allerdings nicht dieses Organs hier, sondern der inneren Einstellung, und sagt, das ist Schuld daran, dass Menschen auseinandergehen. Ich denke, dass an dieser Stelle keiner irgendjemand verurteilen sollte. Keiner. Denn diese Herzenshärtigkeit hat jeder von uns. Jeder von uns. Und die Ehe gebrochen hat, soweit jemand verheiratet ist, sicher schon jeder von uns. Denn Jesus schließt auch Gedanken mit ein, dass man irgendjemand vielleicht im Moment interessanter findet als den eigenen Partner und sagt, das wäre schon Ehebruch. Insofern hat jeder so ein bisschen zumindest mit dieser Herzenshärtigkeit zu tun. Aber er sagt ja, das würde hier also zur Scheidung führen, obwohl das nicht in Gottes Plan ist. Wir haben zurzeit viele Agitationen in der Friedensbewegung. Was wir in Deutschland brauchen würden, wäre eine Friedensbewegung in den Ehen.
dass wirklich neue Friede auftaucht, dass die Gesichter von innen her gesund wird. Im letzten Jahr mussten 130.000 Ehen geschieden werden. 130.000, wenn man das auf Obertshausen umlegt, sind es ungefähr 40 hier in diesem Ort, die in einem Jahr auseinandergingen. Das heißt, man braucht 40 neue Wohnungen und was damit alles zusammenhängt, das Gehalt wird geteilt in 40 Fällen und ähnliche Dinge. Und die Kinder haben Probleme. Man hat Geschiedene befragt, 5 Jahre noch nach ihrer Trennung, und immer noch fühlten sich viele gekränkt, gedemütigt, im Stich gelassen. Und da merkt man einfach, wie lange so etwas braucht, um zu heilen. Das ist klar, wenn die beiden wirklich ein Fleisch waren, was die Bibel sagt, und man reißt die Hälfte weg, da bleibt ja eine riesige Wunde übrig. Und an der Stelle können wir nur ahnen, wie langsam das heilt, aber Gott bitten, dass es heilt und uns darüber freuen, dass er auch dieses vergibt. Das finde ich gut. Jesus hatte mit einer Ehebrecherin zu tun und er hat sie nicht verurteilt. Er hat gesagt, dass ihr vergeben ist. Und das ist wichtig, zu wissen, mir ist vergeben. Aber mindestens genauso wichtig ist es auch, diesem Partner, der sich getrennt hat, zu vergeben. Das fällt sicher furchtbar schwer, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, Herr, ich vergebe ihm, denn sonst bleibt diese Wunde Zeit des Lebens immer offen. Scheidung ist keine Lösung, weil man häufig nur ein Problempaket gegen ein anderes austauscht. Das heißt, man fühlte sich in der Ehe nicht befriedigt, die Bedürfnisse nicht berücksichtigt teilweise. Aber als Alleinstehende nun haben viele Leute Probleme mit einem. Man wird weniger häufig eingeladen, fühlt sich vielleicht noch mehr alleine und tauscht durchaus alte gegen neue Probleme um. Interessant ist, dass Jesus die Scheidung nicht mit dem Ehebruch gleichsetzt. Er spricht erst von der Scheidung und dann spricht er als Erklärung für seine Jünger, wer seine Frau entlässt, das heißt geschieden ist, und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Das heißt, der Ehebruch liegt noch nicht in der Scheidung selbst, sondern in der Verbindung mit einem neuen Partner liegt der Ehebruch. Und das ist sicher interessant, darüber nachzudenken. Es gibt im Stammbaum Jesu bei Matthäus, werden alle Vorfahren aufgezählt und da wird der Salomo erwähnt. Es war ein berühmter König, der von seinem Vater David stammt. Und da heißt es, ja, wer war die Mutter von dem Salomo? Das war die damalige Frau von dem David, die Batseba. Aber die hatte er einem anderen ausgespannt, diesem Uriah. Der war aber schon länger tot. Er war also juristisch richtig verheiratet mit dieser Frau. Aber in diesem Stammbaum steht, David zeugte mit der Frau des Uriah den Salomo. Das heißt, bei Gott war es die Frau des Uriah, die jetzt bei dem David lebte. Das ist einfach einmal wichtig zu sehen, egal ob man das für gut ansieht oder für weniger gut, es steht in der Bibel. Die Ehe ist ein Bild in der Bibel für das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde. Die Ehe in der Bibel ist ein Bild für das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde. Und da freut sich jeder, dass Jesus sich nicht scheiden lässt. Daran hängt meine Glaubensgewissheit überhaupt, dass Jesus sich von mir nicht scheiden lässt. Römer 8 steht es, nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Deshalb habe ich nur Gewissheit des ewigen Lebens und nicht täglich Angst, es zu verlieren, weil ich weiß, Jesus lässt sich von mir nicht scheiden. Und nicht nur von mir, auch von Ihnen nicht und von uns als Christen nicht, obwohl wir ihn sicher oft genug enttäuschen. Hier ging es um die Frage Ehe und Ehescheidung. Ehe ist ein Geschenk Gottes, bestimmt für bleibende Partnerschaft. Wir wissen, dass es immer vom Scheitern bedroht ist, weil man ein Geschenk Gottes nur in göttlicher Kraft ausfüllen kann. Das Scheitern hängt an der Härte unseres Herzens, dieser Sklerose unseres Herzens. Und wir wissen, dass das jeden von uns ein Stück weit trifft, sodass wir oft Vergebung brauchen. Es gibt Scheidungsgründe, die häufig sind. Bei Männern war es Alkohol, Brutalität, Unverständnis, keine Zeit. Bei Frauen Unordnung. Bei beiden zusammen Machtkampf häufig. Und meistens kommt dann noch ein neuer Partner ins Spiel irgendwo, als Keil, damit dieser Riss sich nicht mehr schließt. Jesus ist bereit zu vergeben. Er hat diese Personen, die mit ihm in Berührung kamen, nicht gerichtet, sondern er hat ihnen vergeben. Eine Sünderin, sagte er sogar, sie hat viel geliebt, denn ihr ist viel vergeben worden. Das kann sicher eine Ermutigung sein für uns alle. Wir freuen uns darüber, dass Jesus sich von uns nicht scheiden lässt. Daran hängt die ganze Glaubensgewissheit. Und wir wollen zu ihm beten, dass die Ehen, soweit wir sie haben, Bestand haben und dass er uns weiterführt und auch junge Menschen sich vorbereiten, einem Partner zu gehören, mit dem sie zusammen Gott ehren wollen. Lieber Herr, du weißt, was das jedem von uns bedeutet, worüber wir heute Morgen hier gemeinsam nachgedacht haben. Du weißt, wo Wunden geheilt werden müssen. Du weißt, wo du diesen oder jenen aufrichten möchtest, aber vielleicht auch zurechtbringst. Hab Dank für dieses wunderbare Geschenk der Ehe. Hab Dank aber auch für dich als einen bleibenden Partner, der uns noch besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Und wir loben dich, dass du immer das Beste für uns planst. Amen.